Ja, einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite aus. So sieht man sich wieder. Eine Pandemie und einen furchtbaren Krieg weiter. Die Welt hat sich verändert, aber eines hat sich nicht verändert: Gottes Zusage, sein Trost, seine Liebe, seine Gegenwart auch an diesem Morgen. In meinem Leben oder in unserem Leben hat sich ein wenig getan. Die Ausstellungen laufen in einer Pandemie nicht wirklich gut. Wir haben immer wieder die Erfahrung gemacht, dass eifrig geplant wurde. Dann gab es wieder drastische Verschärfungen, dann wurde alles abgesagt. Wir hangelten uns von einer Staatshilfe zur anderen. Dafür bin ich sehr dankbar, dass wir in einem Land leben, in dem diese Versorgung so exzellent war, muss ich sagen. Aber das ist kein Dauerzustand und deswegen musste ich mir einen neuen Job suchen. Geistlicher Dienst kam momentan nicht in Frage. Ganz weltliche Gründe, unsere Kinder haben sehr gut Fuß gefasst in Wüstenrot und wir wollten zumindest die Schulzeit noch an dem Ort bleiben. Ja, was macht man, wenn man eigentlich nur geistlichen Dienst kennt? Man wird Bestatter. Und so kam es durch eine, wie ich finde, mittlerweile sehr glückliche Fügung, dass ganz unabhängig voneinander verschiedene Leute mich darin bestärkt haben, doch mal ins Bestattungswesen zu wechseln. Vorher kannte ich Beerdigungen, jetzt kenne ich sie von einer ganz anderen Warte. Die ganze Hintergrundarbeit, das hat mich vorher nie sonderlich interessiert. Und es gibt diesen einen spannenden Moment am ersten Arbeitstag, wenn sich die Kühlkammer öffnet und man nicht genau weiß, wie wird man jetzt mit einem toten Menschen umgehen. Was tut sich in einem? Was für Überzeugungen hat man? Kann man das verarbeiten? Ist das etwas, was man jeden Tag tun kann? Und ich hatte in dem Moment schon so einen Eindruck, der mich auch zu dem heutigen Predigttext geführt hat, nämlich die Gewissheit, das, was diesen Menschen jetzt ausmacht, ist nur noch Hülle. Etwas, was ich vorher immer wusste durch verschiedene Predigten, was für mich keine neue Erkenntnis war, war nun ganz wahrhaftig vor mir. Da ist ein Mensch gestorben, seine Seele ist nicht mehr da. Und dann geht es natürlich noch als Bestatter darum, gerade auch die Trauerfeier, die Beerdigung würdevoll zu gestalten. Und da erlebe ich immer wieder Überraschendes, zum Guten wie auch zum Schlechten. Und eine Sache, die mir besonders auf dem Herzen liegt, wird dann auch am Ende der Predigt noch auftauchen. Charles Haddon Spurgeon bezeichnete den Psalm 90 mal als Bestattungs- oder Beisetzungspsalm. Ich habe ihn ehrlich gesagt noch nicht gehört in dem halben Jahr, in dem ich dort jetzt angestellt bin. Aber wir merken ja schon, es ist ein Psalm, der uns vor Augen stellt, wie vergänglich wir sind. Und was für Spurgeon galt, galt auch für den Psalmisten beziehungsweise für Mose, dass wir uns immer wieder vergegenwärtigen müssen, dass wir hier nur Gäste auf Zeit sind. Wir sind Durchreisende. Unsere wahre Bestimmung, unsere wahre ewige Heimat liegt noch vor uns. Das muss man sich immer wieder fragen, auch wenn man sich so Gemeindeparkplätze anguckt. Ich muss sagen, ich kam so früh, dass ich von euch keine Autos gesehen habe, aber manche Fahrzeuge sind doch so neu, dass sie uns etwas proklamieren, nämlich: Ich habe mich gut eingerichtet auf dieser Erde. Ich will noch ein bisschen bleiben, bis sich mein nagelneuer SUV auch finanziert hat. Vielleicht haben wir uns sehr darauf eingerichtet zu bleiben. Ich selber schließe mich damit ein. Und vielleicht müssen wir es wieder neu hören, dass wir nur Gäste sind auf dieser Erde. Vers 1, ein Gebet des Mose, des Mannes Gottes. Herr, du bist unsere Zuflucht für und für. Diese Worte werden Moses zugeschrieben. Moses, wir erinnern uns, hatte ein beeindruckendes Berufungserlebnis. Gott beauftragte ihn, ein Millionenvolk der Israeliten aus der Knechtschaft in Ägypten zu führen. Er fühlte sich dieser Aufgabe aus verschiedenen Gründen nicht gewachsen und dann kam es zu dieser Berufungssituation im brennenden Dornbusch in der Wüste. Moses fällt auf die Knie, vorher zog er seine Schuhe aus. Er wusste, das ist ein heiliger Moment und er ringt mit dieser Frage, er spricht sie Gott gegenüber aus. Gott, wer bist du eigentlich? Und Gott sagt, ich bin Yahweh, ich bin der Seiende. Wir können es etwas weiter übersetzen und sagen, Moses, ich bin der Gott deiner Vergangenheit, ich bin der Gott deiner Gegenwart und ich bin der Gott deiner Zukunft und auch der Gott deines Volkes Zukunft. Man kann es auch auf drei Worte reduzieren. Ich bin da. Wenn irgendwo auf der Welt ein kleines Kind schreit, mitten in der Nacht, dann wird die Mutter es irgendwann hören, sie wird in das Zimmer kommen, vielleicht macht sie Licht an, vielleicht auch nicht, aber in jedem Fall wird sie das Kind trösten, indem sie es auf den Arm nimmt. Und in den Sprachen dieser Welt, durch alle Jahrhunderte hindurch, wird sie genau diese Worte sprechen. Ich bin da. Manche von uns sind verheiratet, manche sind vielleicht befreundet, aber wir alle haben Eltern, wir haben oftmals Geschwister, wir haben Freunde, Nachbarn und wir kennen diesen Zuspruch auch in den Krisen unseres Lebens, wenn da jemand ist, der diese drei Worte spricht. Ich bin da, ich bin an deiner Seite, ich gehe mit dir gemeinsam auch durch das Tal der Tränen, auch auf die luftigen Höhen der Freuden. Ich bin da. Man kann jetzt viel darüber sinnieren, aber ich wage zu behaupten, es ist der stärkste Trost, den Menschen einander geben können. Und Gott hat sich diesen Namen gegeben. Jedes Mal, wenn die Israeliten damals sagten, Yahweh, sprachen sie aus, das ist der Gott der Gegenwart, ein Gott, der mitgeht, auch durch das Tal der Finsternis. Was für ein Name. Das zweite Beeindruckende an diesem Gottesnamen ist, dass er ein mitgehender Gott war. Und das hat sich eingegraben in das Gedächtnis Mose und seiner Volksgenossen. Dieser Gott wohnt in einem Zeltheiligtum, das ja im zweiten Buch Mose beschrieben wird, im Exodus, bis ins kleinste Detail. Und das Beeindruckende war, dieser Gott war ein Campinggott. Er wohnte in einem Zelt und wenn das Volk Israel lagerte während der 40-jährigen Wanderung irgendwo in einer trostlosen Wüstengegend, dann war das Zelt der Begegnung, die Stiftshütte im Zentrum. Und das Alte Testament berichtet auch von einer Lagerordnung, wo die 12 Stämme jeweils lagern sollten, auf welcher Seite der Stiftshütte. Das ist ganz interessant, nebenbei Bemerkung, wenn man von oben drauf schaute, sah man den Umriss eines Kreuzes. Es gab also einen Querbalken. Hier lagerten ungefähr gleich viele Israeliten, recht wenig im Norden und nach unten die meisten und im Zentrum des Kreuzes die Stiftshütte. Jener Ort, der für die Vergebung der Schuld und Sünden stand. Jener Ort, der blutgetränkten Boden hatten, denn wenn immer die Israeliten sündigten, mussten sie ein Opfertier vielleicht aus einem entlegenen Teil herausführen und mussten zum Zelt der Begegnung gehen, um es dort zu opfern. Und in dem Moment wurde etwas deutlich für die Israeliten, wenn ich sündige, dann muss Blut fließen. Sicher kein Zufall, dass hier das Kreuz bereits erkennbar war in dieser uralten Lagerordnung, lange bevor Jesus auf diese Erde kam und für uns am Kreuz auf Golgatha gestorben ist. Aber ein Vorabzeichen, ein Wegzeichen. Es zeigt die Absicht und die Liebe Gottes uns Menschen gegenüber, alles zu tun, damit wir in Freiheit und unter der Vergebung unserer Schuld leben können. Vers 2, ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Auch das spannend an dieser Stelle, wie dieser Beisetzungs-Beerdigungspsalm so anfängt. Wir haben heute nichts anderes getan. Wir haben uns vergegenwärtigt durch den Lobpreis, durch die Einleitung, durch den Zuspruch, wer dieser Gott ist. Und mir scheint, das reicht nicht einmal. Also zu Beginn unseres Glaubenslebens, dass wir einmal wirklich wissen, wie groß Gott ist und dann reicht das unser ganzes Leben über. Es lebt von dem regelmäßigen Zuspruch, von der Erkenntnis, von der neuen Gottesschau, von dem Zuspruch auch durch andere, von Zeugnissen, vom gemeinsamen Gebet, eigentlich von all dem, was euch als Gemeinde auszeichnet, was euch auf dem Herzen liegt, von jeder Veranstaltung, die wir vorhin hier gesehen haben. All das dient dieser Erkenntnis, bevor ich mit Gott rede, erstmal gewiss zu sein, wie groß ist er, wie allmächtig, wie hoch erhoben über meinen Problemen, über meinen Sorgen und über meinen Nöten. Und wie viel Wert hat es, all meine Anliegen ihm anzuvertrauen. Vers 3. Der du die Menschen lässt es sterben und sprichst, kommt wieder Menschenkinder. Ich habe mal eine etwas esoterisch angehauchte Predigt gehört, war nicht wirklich in der Kirche, aber es ging so ein bisschen in die Richtung, wo das auf die Wiedergeburt hingemünzt wurde. Da steht es doch drin. Aber wenn wir tiefer graben, dann heißt das nichts anderes wie, wir sind von der Erde genommen und wir werden wieder zur Erde werden. Wir öffnen fast täglich Gräber unter der Woche. Und ich kann euch sagen, das stimmt. Nach 25 Jahren ist vom menschlichen Körper fast nichts mehr über. Kleine Randbemerkung, auch Richtung Umweltschutz, wenn die Verstorbenen Windeln anhatten oder wenn irgendwie Plastikbestandteile drin sind, die sind hervorragend erhalten, auch nach 20, 25 Jahren. manchmal sogar auch der Anzug, da sieht man, wie viel Plastik wir da drin haben. Aber man findet allenfalls noch ein paar Knochen. Das ist das, was übrig bleibt, wenn wir 20, 25 Jahre begraben wurden in der Erde. Wir sind von Erde genommen und wir werden wieder zur Erde werden. Wie nutzen wir diese Zeitspanne, die dazwischen ist, diese paar Jahre? Das Sterben heißt hier wortwörtlich zu Zermalmten werden, wieder zu Staub und Erde werden, von der wir genommen sind. Vers 4, denn 1000 Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist und wie eine Nachtwache. Es gibt ja diese Unterteilung auch im Neuen Testament. Es gibt die Zeit Gottes, das ist der Kairos, die wir uns gar nicht vorstellen können. Und dann gibt es eingebettet im Kairos den Chronos, das ist die Zeit des Menschen, die wir ablesen können auf unseren Uhren und von der wir den Eindruck haben, dass sie viel zu schnell verrinnt zwischen den Fingern. Die Zeit Gottes können wir uns gar nicht vorstellen. Aber wir dürfen vertrauen, dass es sie gibt und dass wir eines Tages den Chronos verlassen und in diese Zeit Gottes eintauchen. Eine Zeit ohne Anfang und ohne Ende, eine Zeit, die nicht mehr gemessen wird, wie wir das kennen. Du lässt sie dahinfahren wie einen Strom, Vers 5. Sie sind wie ein Schlaf, wie ein Gras, das am Morgen noch sprost, das am Morgen blüht und sprost und des Abends welkt und verdorrt. Das sind Bilder der Vergänglichkeit. Als Bestatter begegnet mir das immer wieder in der Grabpflege. Wenn es mal 2, 3 Tage trocken war, dann müssen wir alle 12 Friedhöfe abfahren, mit Gießkannen bewaffnet und überall nachgießen. Wenn wir es nicht täten, dann würden diese Gräber nach kurzer Zeit jämmerlich aussehen. Ich denke immer an genau diesen Vers. Man muss unglaublich viel investieren, damit es eben nicht verdorrt, und doch passiert es immer wieder. So ist der Mensch. Wir sind auf Kurzlebigkeit angelegt, wir haben wenige Jahre, die wir hier gestalten können. Vers 7, das macht dein Zorn, dass wir so vergehen, und dein Grimm, dass wir so plötzlich dahin müssen. Moses war ja jemand, der auf der einen Seite gesegnet war, auf der anderen Seite auch ein Stück weit, ich will nicht sagen verflucht war, aber ein schweres Erbe mit sich trug. Durch Ungehorsam war er und seine Generation dazu verdammt, möchte ich sagen, dass sie das gelobte Land nicht sehen durften. Das heißt, Gott sagte, ihr kommt erst nach Kanaan, wenn auch der letzte eurer Generation gestorben ist. Das versuche ich mir mal vorzustellen, so als Moses vor Jahrtausenden. Ich sehe, wie ganz viele meiner Altersgenossen lange vor ihrer Zeit sterben. Ich kann sagen, jeder Tod bringt uns dem Ziel ein bisschen näher. Wir müssen uns Kanaan mehren, weil langsam lebt keiner mehr aus dieser Zeit. Aber gleichzeitig auch eine bittere Erfahrung, wenn man sieht, dass alles, was ich kenne, meine ganzen Beziehungen, mein Netzwerk, wie Stein oder wie Sand zwischen den Händen zerrieselt, wie eine Sanduhr, die abläuft. Eine sehr frustrierende Erfahrung, die viele ältere Menschen ja auch machen. Manchmal haben wir Beerdigungen, da ist dann jemand, der an die 100 wurde, da kommen kaum noch Angehörige, weil die haben meistens ihre Angehörigen überlebt. Denn unsere Missetaten, Vers 8, stellst du vor dich, unsere unerkannte Sünde ins Licht vor deinem Angesicht. Darum fahren alle unsere Tage dahin durch deinen Zorn, wir bringen unsere Jahre zu wie ein Geschwätz. Es ist nochmal das Bild eines Opfertieres im Zentrum der Lagerordnung in der Stiftshütte. Gott stellt das Opferlamm, den Opferbock, vor sich hin. Es ist für alle sichtbar. Schwere Schuld hast du auf dich geladen. Jetzt muss Blut fließen. Dieser Gedanke steckt in diesem Vers. Alle können es sehen, keine verborgene Schuld dich zudecken und verstecken könnte. Leben in Sünde ist wie ein sinnloses Geschwätz. Unser Leben wäre 70 Jahre und wenn es hochkommt, so sind es 80. Und was daran köstlich scheint, ist doch nur vergebliche Mühe, denn es fähret schnell dahin, als flögen wir davon. Es ist eine erstaunlich aktuelle Lebensspanne, vor Jahrtausenden bereits verankert. Und auch heute würden wir sagen, in unserer modernen Gesellschaft der Machbarkeitsmedizin, 70, 80 Jahre ist tatsächlich die Lebensspanne, die die meisten Menschen erreichen, zumindest in unserem Breiten. Vers 11, wer glaubt aber, dass du so sehr zürnest und wer fürchtet sich vor dir in deinem Grimm. Wir haben bisher so eine Bestandsaufnahme des Menschen gehabt. Es ist dem Menschen gesetzt zu sterben. Er ist schwer beladen von Schuld und Sünde. Er hat eine geringe Lebensspanne auf dieser Welt, die er weise nutzen sollte. Jetzt kommen wir eigentlich schon zu dem Punkt, wo man sagen kann, Moses erkennt, und Gott möchte uns dadurch Einblick geben in das, was uns herauslöst aus dieser Verlorenheit. Wer glaubt's aber, dass du so sehr zürnest, und wer fürchtet sich vor dir in deinem Grimm? Das kann man übersetzen mit Gottesfurcht. Ist Gott jemand, vor dem wir uns fürchten? Wenn dem so ist, dann halten wir ihn für wahr. Wenn das so ist, dann interessieren wir uns für seine Weisung. Wenn das so ist, dann forschen wir in seiner Weisung, ob er irgendeinen Weg ersonnen hat, in dem wir aus unserer Verlorenheit herauskommen. Und wenn das so ist, werden wir unsere Herzen öffnen und werden diesen Gott in unser Leben lassen. Und dann wird er uns umgestalten, dann wird er uns neu formen, dann wird er uns eine Gerechtigkeit verleihen, wie weiße Kleider, die wir über unseren ganzen Schmutz decken können. Ja, mehr noch, er wird uns diesen Schmutz entfernen, damit wir vor ihm bestehen können. Jetzt kommt der eigentliche Predigtvers, der eigentlich diesen Wendepunkt ein für alle Mal markiert, nämlich Vers 12, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Und das war schon zu der Zeit des Mose wohl ein brennendes Anliegen, zu erkennen, wie vergänglich wir sind. Und ich kann mir vorstellen, dass das Volk Israel auch in dieser Lagerordnung sich immer wieder schön eingerichtet hat. Ich gebe zu, mir fehlen da historische Quellen, aber wenn Menschen einige Jahre unterwegs sind, dann gibt es vielleicht etwas schönere, größere Zelte, dann gibt es vielleicht etwas größere Töpfe, dann gibt es vielleicht etwas bessere Plätze, die heißer begehrt waren. Dann fangen wir an, unser soziales Miteinander so ein bisschen hierarchisch zu untergliedern. Und ich kann mir vorstellen, dass auch bei dieser Wüstenwanderung eines Volkes, das ja eigentlich auf Abruf da war und immer die Zelte einräumte, woanders hinging, so eine Mehrklassengesellschaft entstand und sich Menschen auf diesen Lebenswandel eingestellt haben, so als wollten sie für immer bleiben. Aber der Nomadengedanke des Alten Testamentes ist ja eigentlich der, wir haben keine bleibende Stadt. Wir haben Zelte, auf denen wir hier umhergehen, auf dieser Erde. Unsere wahre Heimat ist bei Gott im Himmel. Nach diesem Wendepunkt wird es etwas zuversichtlicher. Es kommen nämlich in den Versen 13 bis 17, die ich jetzt zusammenfasse, einige Bitten. Nach dieser Erkenntnis, dass wir nicht ewig leben, dass wir bedenken, dass wir sterblich sind, und der Wunsch um Klugheit, scheint hier die Antwort zu kommen: Wie erringen wir diese Klugheit? Kehre dich zu uns, ist die Bitte. Du Gott Israels, komm heraus aus deinem Heiligtum, verbinde dich mit unserem Leben, sei in unserem Herzen. Dann fülle uns mit deiner Gnade. Unsere Herzen sind leer. Wir können den Sinn nicht selber erfassen, wir können ihn uns nicht erarbeiten. Dann erfreue uns. Freude ist ein ganz starker Antrieb in unserem Leben. Eigentlich ist Freude sogar die Bedingung für alles, was wir gerne tun, für alles, was wir mit Leidenschaft tun. Und Freude ist nicht einfach nur ein freundliches Gesicht am Morgen, sondern eine tiefe Herzensüberzeugung, aus der heraus wir wissen, das, was ich tue, macht Sinn. Nicht nur für mich, sondern auch für andere und im besten Fall zur Ehre Gottes. Zeige uns deine Werke, kommt auch in diesen Versen vor. Jedes Zeugnis ist so ein beschriebenes Werk. Jeder Bruder, jede Schwester, die hier vorne steht oder beim Kaffee uns irgendwas erzählt, was sie mit Gott erlebt haben, ist so ein Beleg dafür, dass wir davon leben, dass wir diese guten Werke Gottes immer wieder sehen, dass wir sie spüren, dass wir sie bestaunen, dass wir dankbar sind, im Leben anderer diese guten Werke zu sehen. Und dann zeige unseren Kindern die Herrlichkeit deiner Werke. Lass es nicht abbrechen mit diesem Geschlecht, wie es damals bei Moses war. Da gab es diesen Schnitt, diese Generation, die in der Wüste sterben musste, bevor es weiterging ins gelobte Land. Wir dürfen heute darum bitten, dass es in die nächste Generation übergeht, die die Herrlichkeit und den Segen dieser guten Werke auch erkennt und wahrnimmt, dass wir an einen Gott der Geschichte glauben, der nicht hinter frommen Kirchenmauern sich verstecken möchte, sondern der immanent in unserer Gesellschaft wirken will. Herr, sei uns freundlich gesinnt. Wie schön ist das, wenn man weiß, dass man seiner Frau Freude macht, sei es am Muttertag oder zum Geburtstag. Das ist ja eine Freude, die sofort zurückfällt, auch auf mein Leben. Wenn Gott mir freundlich gestimmt ist, dann ist das eine Freude, die sofort wie so ein Ping-Pong-Effekt auf mich zurückfällt. Und das Ende dieses Psalmes: fördere das Werk unserer Hände. Wir können ganz viel wirken auf dieser Erde, aber wenn wir eine Bestandsaufnahme machen, ich mache es manchmal, weil wenn ich als Bestatter unterwegs bin, frage ich mich ja auch, was hat derjenige, den ich jetzt hier betreue, für ein Leben gehabt? Ich höre es oft im Lebenslauf. Was sind vergängliche Werke? Was wird mit ihm beerdigt werden? Und was sind Werke der Ewigkeit? Und dazu schauen, dass das, womit wir unsere Herzen füllen, das, wozu Gott Gelingen schenkt, Werke der Ewigkeit sind. Es macht sich manchmal bemerkbar auf Beerdigungen, wo man denkt, da ist jetzt so ein älteres Mütterchen gestorben, da kommen jetzt bestimmt nicht viele Leute hin. Ist auch nicht wichtig, dass viele kommen. Und dann kommen ganz viele Fremde auf einmal zu dieser Beisetzung. Und man fragt sich, das sind keine Verwandten, das sind keine bekannten Freunde, wo kommen die alle her? Und dann wird deutlich durch die Trauerrede und durch Begegnungskaffee danach, das sind alles Leute, die bei dieser Frau mal am Kaffeetisch gesessen haben. Denn sie hatte so ein gastgeberfreundliches Herz und sie hat es sich nicht nehmen lassen, jeden zu segnen, der ihr Haus verließ. Und dieser Segen war ein Werk der Ewigkeit, was ganz viele dieser Menschen in ihrem Herzen trugen und von weit her zu dieser Trauerfeier strömten, die für 20 Leute angesetzt waren und weit über 200 kamen. Das sind Momente, wo wir spüren, da gibt es etwas, was Gott segnen möchte in unserem Leben. Fördere das Werk unserer Hände. Wir haben in all dem ein gesellschaftliches Problem. Wir sind ja Teil der Gesellschaft und als solches leben wir in einer Machbarkeitsmedizin. Das habe ich vorher im geistlichen Dienst immer erlebt, wenn ich dann so zum Sterben kam. Da sieht man dann noch die ganzen Apparaturen, da sieht man die Schläuche. Und dann kommt der Punkt, wo derjenige stirbt. Und dann scheint es mir, er muss ganz schnell abgenommen werden, ganz schnell in den Keller gebracht werden, ganz schnell in die Kühlkammer. Und was ich vorher nicht wusste, die meisten Kühlkammern in unseren Krankenhäusern sind unten direkt neben der schmutzigen Wäsche und dem Abfall. Man darf nicht sehen, dass eine Machbarkeitsmedizin scheitert. Und der gerade gestorben ist, ist ja ein Beweis dafür. Also schnell weg mit ihm, damit unser Bild nicht getrübt wird. Wie war das früher, noch vor wenigen Jahrzehnten? Mehrgenerationenhäuser, Großeltern, Kinder, Kindeskinder lebten zusammen. Meistens starben dann ja die Großeltern irgendwann. Die Kinder bekamen das mit, sind noch beim Sterben dabei gewesen, waren dann dabei, als die Aufbahrung stattfand. Und haben diesen ganzen Prozess mitgekommen. Das Sterben und auch der Tod gehörten zum Leben dazu. Ich glaube, dass unsere Gesellschaft hier etwas ganz Wesentliches aus den Augen verloren hat. Ich möchte zum Schluss noch zwei, drei Gedanken äußern, die mich faszinieren, auch in Verbindung mit diesem Psalm. Und die bei mir eigentlich auch dazu geführt haben, dass ich meine eigene Beerdigung schon plane. Jetzt kann man sagen, ich habe noch ein paar Jahre auf der Uhr, zumindest statistisch, aber ich glaube, man kann gar nicht früh genug damit anfangen, denn das, was bei meiner Beerdigung über mich gesagt wird, möchte ich nicht anderen überlassen. Und ich habe es noch nie erlebt, dass eine Rede gehalten wurde, wo der Trauerredner sagte, das ist nicht meine Rede, sondern das ist die Rede des Verstorbenen. Wie so eine Testamentseröffnung, holt er einen Umschlag raus und sagt, das soll ich heute verlesen. Überlegt mal, ihr habt die Chance, jemandem, auch ganz Fremden oder solchen, die ihr kennt, welche, die ihr mögt und vielleicht auch welche, die ihr nicht mögt, bei eurer Beerdigung etwas zu sagen. Und sie können hinterher nicht mehr mit euch diskutieren. Ihr könnt ihnen noch etwas mit auf den Weg geben. Und wenn wir als Christen auf die Ewigkeit hin leben und sagen, es ist doch unser Anliegen, dass möglichst viele Menschen diesen Gott erkennen, ihn in ihr Herz lassen und Kinder Gottes werden, warum überlassen wir die Beerdigung und die Grabreden dann eher so dem Zufall? Warum planen wir das nicht? Ich glaube, dass wir da als Christen auch eine Bringschuld haben und ganz viel gestalten können. Und jeder Trauerredner ist total froh für alles, was er in der Hand hat und über den Verstorbenen sagen kann. Manchmal hat man Trauerreden, wo man fast gar nichts weiß über den Verstorbenen. Und dann wird es wirklich schwer, persönlich zu sein und auch eine Hoffnungsperspektive zu haben. Also meine herzliche Bitte, auch wenn das erstmal so ein trüber Gedanke ist, plant eure Beerdigung. Macht euch Gedanken über das, was an eurem Grab gesagt werden soll. Packt das in einen Umschlag, übergibt das jemandem, der weiß, im Todesfall kann er das rausholen und dann kann vielleicht eure Beerdigung nochmal zu einem evangelistischen Event werden, wo ihr auf genau das hinweist, was in eurem Leben so wichtig war. Und die Leute werden das hören, weil das sind eure Worte, das ist euer Vermächtnis, ein geistliches Testament. Und das ist etwas, was nachwirken wird, ein Werk der Ewigkeit. Eine Beerdigung ist mir besonders im Gedächtnis geblieben. Ich war ja in dem gleichen Bereich, wo ich jetzt als Bestatter tätig bin, vorher im geistlichen Dienst. Das heißt, es bleibt nicht aus, dass man dann auch mal jemand abholt von daheim, den man gut kannte. So war das auch bei einer über 90-jährigen Dame, die ist verstorben. Ich habe sie abgeholt mit einem Kollegen. Es ging mir schon nah an diesem Abend, weil die habe ich regelmäßig zur Bibelstunde abgeholt und auch hinterher wieder nach Hause gebracht. Und die Zeit im Auto war immer eine Zeit des Austausches und des Gebetes. Und es war einfach eine ganz liebe Schwester, der ich ganz viel verdanke auch in meinem Leben. Und als sie dann gestorben war, als alles dann so ablief, dieser ganze Trott, in dem man da ja reingerät, der manchmal auch etwas inhuman ist, möchte ich sagen, da kam es dann zu ihrer Beerdigung. Und was man über sie wissen muss, es hat an den entscheidenden Punkten ihres Lebens immer geschneit. Bei ihrer Geburt hat es geschneit. Bei ihrer Taufe hat es geschneit, bei ihrer Hochzeit hat es geschneit, beim Tod ihres Mannes hat es geschneit und wahrscheinlich noch andere Angelegenheiten. Sie hat auch kurz vor ihrem Tod noch gesagt, ach, es wird sicher schneien, wenn sie gestorben ist. Und dann war dieser Punkt, wir hatten strahlend schönes Sonnenwetter, wir waren in der Kapelle, ich kann mich an die Trauerrede der Pfarrerin nicht mehr so gut erinnern, aber ich weiß noch, in dem Moment, wo wir ihren Sarg dann zum Grab brachten, hat Gott wirklich mit einem mächtigen Arm Wolken über uns geschoben. Es brach ein Schneesturm sondergleichen los, den ich in der Form noch nie erlebt habe. Und das Interessante war, als dann alle sich so durch den Schneesturm gekämpft haben und dann Abschied genommen haben am Grab, das hat natürlich nicht sehr lang gedauert, dann kam die gleiche Hand wieder, hat die Sonne wieder hervorgeholt und es war bestes Sonnenwetter. Ich habe in dem Moment gerätselt, warum macht Gott das? Ja? Oder ist das nur so eine Wetterkapriole gewesen? Aber das Schönste sind zwei Bilder, die in dieser Zeit entstanden sind, von den Angehörigen gemacht. Das erste sehen wir hier, eine vereiste Rose, direkt danach entstanden. Und dann kam die Sonne wieder raus. Und vielleicht kann man es ein bisschen erahnen, wenn ihr euch vorstellt, dass ein ganzer Kranz, ein ganzes Grab mit roten Rosen so geschmückt war. Es war ein wunderschöner Anblick. Und für mich eine Verheißung, die aus diesem Psalm hervorleuchtet, nämlich, dass Gott ein Gott ist, der auch mit dieser Frau durch tiefe Täler gegangen ist, aber der am Ende seine Herrschaft aufrichtet. Und es wurde so deutlich, sie ist nicht gestorben, sie ist nicht in diesem Grab, sondern sie ist umgezogen. Sie hat ihre neue Heimat jetzt eingenommen. Übrigens eine hervorragende Beschriftung für meine Traueranzeige. Ich bin nicht tot, ich bin umgezogen. Ein Umzugskarton daneben und jetzt ist meine neue Heimat bei meinem wunderbaren himmlischen Vater. Jetzt bin ich vom Kronos in den Kairos gekommen. Und ich wünsche mir, dass wir diese Zuversicht viel mehr haben inmitten einer Welt, die immer furchtbarer wird, der Tod und die Einschläge immer näher kommen, dass wir diese Hoffnung nach außen tragen. Denn nichts braucht diese Welt, brauchen wir Menschen mehr als diese Ewigkeitshoffnung in Jesus Christus. Amen. Ich möchte gerne noch beten. Ja, unser Vater im Himmel, ich möchte dir danken, dass du durch Moses dein Volk geführt hast aus der Wüste. Ich danke dir, dass du damals schon deine Herrschaft aufgerichtet hast inmitten deines Volkes in Form der Stiftshütte. Und durch die Zeichen und ja, Wunder der Propheten hindurch bis in unsere Zeit hinein, durch das Werk Jesu am Kreuz auf Golgatha, richtest du deine Herrschaft auch in unserem Leben auf. Du bist ein Gott, der vergibt, der zu sich zieht und der uns auch heute mit der Frage konfrontiert, was hat Bestand im Leben? Möchte ich bitten, dass wir das reflektieren, dass wir uns von den Dingen trennen, die Zeitfresser sind, unnütze Gedanken und vielleicht auch Geschwätz, wie es im Psalm heißt, dass wir uns hinkehren zu dem, was Leben verheißt, zu dem, was du selber geschenkt hast, zu dem, was aufblühen und wachsen will, wie so eine vereiste Rose, die auftaut und ihre ganze Schönheit in deiner Sonne und in deinem Licht reflektiert. Danke, Herr, dass wir zum Leben in dir berufen sind. Und so lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Amen.